Recht schönen Nachmittag, liebe Geschwister. Geschwister, wie Sie schon aus der Schriftlesung gehört haben, um was es geht. Es geht um das Thema Licht, Licht der Welt. Und die Bibel hat viel zu sagen über Licht, von Anfang bis zum Ende. Gott hat das Licht erschaffen und zum Schluss, das Jerusalem wird nur mehr Licht sein. Es wird keine Nacht mehr geben. Und wir haben ja schon die Zeit, wo die Nächte wieder länger werden. Zwar sind sie nicht länger als wie der Tag, aber doch kann man spüren, dass die Tage wieder kürzer werden. Und ich meine, das macht zwar heute noch nichts, aber wenn man sich denkt im Winter, wenn Sie sich erinnern an die Dezember, Januar oder so, wo die Nächte ziemlich lang sind und bis dorthin immer länger werden die Nächte, könnte man meinen, die Finsternis überwindet das Licht. Aber es ist nicht so in Wirklichkeit, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, wie wir dann in der Predigt auch hören werden. Aber wenn man sich vorstellt, dass in früherer Zeit kein elektrisches Licht gab, da wirkte die immer werdende längere Dunkelheit sich etwas bedrückend auf die Menschen aus. Wenn Sie sich vorstellen, wie ich vorhin erwähnt habe, in der Jahreszeit Dezember, ja, oder November überhaupt, wenn es so trüb ist, es wirkt bedrückend auf das Gemüt der Menschen ein. Und wenn es kein elektrisches Licht, so wie heute, man geht rein in den Raum, schaltet das Licht ein und ja, ob es draußen finster ist oder nicht, spielt da weniger Rolle. Aber wir würden die Dunkelheit und eben die Nacht auch oder eine Dunkelheit in einem Raum ganz anders empfinden, wenn wir kein Licht hätten. Wenn wir eine Lampe brauchen würde, eine Öllampe vielleicht oder so. Und zur Zeit Christi gab es ja hauptsächlich nur Fackeln und Lampen. Das waren kostbare Haushaltsartikel. Ich habe auch eine Petroleumlampe, aber nicht in der Wohnung, sondern im Gartenhaus. Das ist nicht so wichtig mehr heute, aber früher waren das wichtige Haushaltsartikel, eine Lampe. Das waren Kostbarkeiten. Und lebten wir in einer Kultur ohne künstliches Licht, dann wäre unsere Haltung gegenüber der Nacht bzw. der Finsternis ganz anders. Dann würden wir die Aussage von Jesus Christus in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt, in seiner tieferen Bedeutung viel besser verstehen können. Und wir haben die Schriftlesung gehört, Matthäus 5, 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht sollten wir es nochmal aufschlagen und besser darüber nachzudenken, wenn man das liest. Ihr seid, in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Das deutet schon an, dass Jesus seine Jünger erwartet, dass sie gesehen werden. Dass er sie nicht versteckt irgendwo in einer Höhle, sondern ja, eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel. Er hat auch damit gemeint, ja, ich werde euch nicht Lichter der Welt nennen und dann unter einem Scheffel und dann verstecken irgendwo, sondern man wird euch sehen. Sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und der nächste Satz ist eigentlich sehr bedeutend. Auch so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und, ein Zusatz, und euren Vater im Himmel preisen. Durch die guten Werke, die ihr, Jesus sagt es zu seinen Jüngern und auch im übertragenen Sinne auch zu uns, die wir hervorbringen. Geschwister, es gibt kaum einen physisch-materiellen Bereich, der geistliche Wahrheiten so von Grund auf widerspiegelt, wie das Verhältnis zwischen Licht und Finsternis. Es gibt fast keinen Bereich, sicher, es gibt auch andere Dinge. Und wir wollen uns heute das anschauen, diese Schriftstelle. Wie sollen wir diese Schriftstelle verstehen? Was bedeutet diese Aussage für uns heute? Warum vergleicht Jesus Christus seine Nachfolger als das Licht der Welt? Was möchte uns Jesus mit diesem Vergleich sagen? Ja, wie sollen wir es verstehen? Um diese Fragen zu beantworten, fangen wir zuerst vielleicht gleich am Anfang der Bibel an. Es war Gott selbst, der am Anfang das Licht in diese Welt brachte und es von der Finsternis getrennt hatte. 1. Mose 1,4. Die Welt war nicht immer finster, wie wir sehen. Wir gehen vielleicht nicht hier auf die Schriftstellen so ein, aber ganz kurz umrissen. Die Welt war nicht immer finster gewesen. Sie ist finster geworden. Wodurch? Durch die Sünde. Satan und sein Reich wurde durch die Sünde, die er begangen hat, die diese Dämonen auch begangen haben, ein Reich der geistlichen Finsternis und Verwirrung. In Epheser 6 und in Vers 12, wenn Sie das bitte mit mir aufschlagen, in Epheser 6 und in Vers 12 sehen wir hier klar, was viele, die die Bibel lesen, nicht auf diese Weise so verstehen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis, und es wird hier nicht angedeutet von der physischen Finsternis, sondern von der geistlichen Finsternis, herrschen mit den bösen Geistern unter den Himmel. Die Welt lag in völliger Finsternis und Gott brachte der Welt Licht. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott schied das Licht von der Finsternis. Aber wir müssen beachten, dass Gott die Finsternis damals nicht völlig beseitigte, völlig verbannte. Wenn wir das auf dem Geistlichen übertragen, neben dem Licht durfte auch die Finsternis weiter bestehen. So ist es auch heute. Auch Satan besteht mit seinen geistlichen Finsternis weiter. Schauen wir uns die geistliche Bedeutung an, ein Licht in dieser Welt zu sein. Ich habe das in drei Abschnitte eingeteilt. Der erste ist, wer ist das wahre Licht der Welt? Das müssen wir auch wissen. Wenn wir verstehen sollen, dass wir jetzt das Licht der Welt sein sollen, dann müssen wir auch das verstehen, was oder wer ist das wahre Licht dieser Welt. In Johannes 1, die Verse 1 bis 12, wenn wir das lesen, Johannes 1, die Verse 1 bis 12, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wir sehen hier, dass hier ist die geistliche Finsternis gemeint, nicht nur Tag und Nacht, sondern die geistliche Finsternis. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Also Johannes war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, das er selbst geschaffen hat, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich bin überzeugt, dafür sind wir hier, da sind auch wir gemeint, da gehören auch wir dazu, die an seinem Namen glauben. In Vers 14 lesen wir, dass das Wort Fleisch geworden ist und wohnte unter uns. Es ist hier Jesus Christus eindeutig gemeint. Er ist Fleisch geworden. Und auch im geistlichen Bereich, Geschwister, hat Gott die geistliche Finsternis, als Jesus geboren wurde, nicht völlig verbannt. Neben dem Licht durfte auch die Finsternis weiter bestehen. Auch das Böse besteht weiter. Schauen wir in Johannes 3, Johannes 3, 19 bis 21. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sicher hätte es Gott anders machen können, er hätte Satan auch gleich verbannen können, aber es war ein Zweck, ein Plan ist hier dahinter. Und den müssen wir verstehen, wenn wir verstehen wollen, in der ganzen Tiefe, dass wir jetzt das Licht der Welt sein sollen, wie Jesus gesagt hat. Dann müssen wir diese Dinge auch verstehen. Wenn wir hier weiterlesen, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Geschwister, wie Tag und Nacht nebeneinander bestehen, so existieren auch im geistlichen Bereich auf dieser Welt Finsternis, Satan und seine Mächte. Das symbolisiert, Finsternis symbolisiert Satan und seine Mächte. Und das geistliche Licht, Gottes wahre Kirche, geht nebeneinander. In Johannes 8, noch in Johannes 8 und in Vers 12, Johannes 8 und in Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen, zu den Jüngern, und sprach, ich bin das Licht der Welt. Er, Jesus Christus, bezeichnet sich selbst, und er ist es, wie wir auch in 1. Johannes, in Johannes 1 gesehen haben, er ist das wahre Licht der Welt. Diese Dinge müssen wir grundsätzlich verstehen, um die Fragen zu beantworten, was es bedeutet für uns heute, das Licht der Welt zu sein. Er sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus prophezeite, dass er seine Gemeinde bauen wird und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Auch wenn es schwierige und unter Umständen manchmal äußerst schwierige Zeiten gibt, wie wir vielleicht auch selbst erlebt haben in unserer eigenen Gemeindegeschichte. Es gab schwierige Zeiten, aber die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist ein Versprechen, das uns Christus hier gemacht hat. Und jede Ära der wahren Kirche Gottes symbolisiert sich in einem Leuchter. Schauen wir das an in Offenbarung 1, die Verse 12 bis 20. Offenbarung 1, Verse 12 bis 20. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und die Erklärung finden wir dann in Vers 20. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und auch hier ist von Jesus Christus, wie wir wissen, die Rede, und er ist das Licht der Welt, wie wir vorher gesehen haben. Aber hier lesen wir weiter. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes in seiner Hand und der Schlüssel des Todes und der Hölle. Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies, die sieben Sterne sind sieben Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Geschwister, und jedes einzelne Glied in der Gemeinde ist somit ein Kind des Lichts. Wir gehören zu dieser Gemeinde dazu. Das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir, manchmal lesen wir über diese Schriftstellen drüber und beziehen es vielleicht nicht direkt auf uns. In Epheser 5 und in Vers 9, natürlich ist das mit einer Verantwortung verbunden, ja, wenn Christus uns hier als Licht der Welt ansieht oder beziehungsweise diese Verantwortung überträgt. In Epheser 5 und in Vers 9, wenn wir Kinder des Lichts sind, dann sollen wir auch wandeln als wie Kinder des Lichts. Ja, in Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Das bringt natürlich auch eine Verantwortung mit sich. Wir waren früher in der Finsternis, in der geistlichen Finsternis. Und wir sind herausgerufen worden. Gott hat uns herausgerufen und zur Gemeinde eingegliedert und ein Kind für ihn gemacht. Geschwister, das bringt natürlich eine Verantwortung. Und wir sehen, dass Jesus Christus, er ist das wahre Licht, das in diese Welt gekommen ist. Und wie können wir das Licht der Welt sein? Wie können wir, als einen anderen Punkt, wie können wir das Licht der Welt sein? Wie beginnen wir zu leuchten? Ein Streichholz ist noch lange kein Licht, erst wenn es angezündet ist. Und wir müssen wissen, und wir müssen das uns bewusst machen, wo unsere Lichtquelle ist. Im Psalm 118, und in Vers 27, ich wollte diese Stelle aufschlagen, um zu sehen, dass auch im Alten Testament man schon erkannt hatte, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft leuchten können. Ein Christ kann nicht leuchten aus eigener Kraft. Psalm 118 und in Vers 27. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Und es ist Gott, Geschwister, der uns erleuchtet. Wir müssen das wissen. Unsere Lichtquelle, wenn wir leuchten, kommt nicht von uns heraus, sondern unsere Lichtquelle kommt von Gott. Das ist hier ganz klar. Schmückt das Fest der Maien bis an die Hörner des Altars, aber der Grund, warum ich das gemeint habe, dass wir das klar sehen. Dass wir uns das bewusst machen und nicht denken, ja, durch unsere Werke oder durch sonst irgendwelche Dinge können wir so gut sein, dass auch wir uns zum Leuchten bringen könnten. Es ist Gott, der uns erleuchtet. Gott hat uns angezündet, könnte man sagen, indem er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und nur durch Jesus Christus, dem wahren Licht der Welt, nur wenn er in uns lebt, wenn er in uns wirkt durch seinen Heiligen Geist, nur dann können auch wir sein Licht reflektieren. Nur dann, wenn wir Gott in uns leben lassen, wenn wir Gott in uns wirken lassen, können wir dieses Licht reflektieren. Wir können nicht unser eigenes Licht reflektieren. Und dann können wir auch diese Aufgabe übernehmen, dass wir ein Licht sein können in dieser Welt. Und im Neuen Testament wissen wir, dass die Jünger das erkannt hatten, später auf jeden Fall, nachdem Jesus aufgefahren ist, und auch der Apostel Paulus, der hat das begriffen. Er konnte aus sich selbst nichts tun, er konnte aus sich selbst nicht irgendwelche Wunder oder sonst irgendetwas tun, nicht einmal die richtigen Gedanken haben, Sogar das musste ihm Jesus zeigen, dass er auf dem verkehrten Weg war, wie er nach Damaskus war, musste ihm Jesus zeigen, du bist auf dem Holzweg, könnte man heute sagen, du gehst in die verkehrte Richtung. Und Paulus hatte erkannt, wenn wir aufschlagen in Galater 2 und in Vers 20, eine Stelle, die wir eigentlich um Mitternacht, wenn wir aufwachen müssen und auch im Glauben leben müssen. In Galater 2 und in Vers 20. Ich lebe, sagt Paulus, doch nun nicht ich. Er sah sich nicht mehr als sich selbst, sondern er sah, dass hier, er lebte für jemanden anders, für Jesus Christus. Er lebte hier für, sagen wir mal, nicht mehr für sich selbst. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, und er sprach nicht von nachher, von der Auferstehung, er sprach hier in dem Leben, als er im Fleisch hier lebte. Was ich hier lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Er wusste, von wo er seine Kraft bekam. Er wusste, dass es unbedingt notwendig war, dass er Jesus Christus in sich wirken ließ. Und was vor 2000 Jahren für ihn galt, gilt auch für uns heute. Wenn man 1000 nicht angezündete Streichhölzer in einem stockfinsteren Raum verteilen würde, könnte man keines davon sehen. Es nützt nichts, nur ein Streichholz zu sein. Ja? Zündet man aber eines davon an, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, in einem stockfinsteren Raum, dann kann man dieses Streichholz ganz deutlich sehen. Es ist interessant, ja, wenn man sich das vorstellt, diese Finsternis, diese Dunkelheit in einem Raum und ein ganz kleines Streichholz. Und man sieht es von weit her. Wenn uns Gott anzündet, dann kann uns auch Satan sehr deutlich sehen. Und er sieht die wahre Kirche auch deutlich. Die Lichter, die er da sieht, die würde er am liebsten auslöschen. Das ist auch klar. Ja, wer Böses tut, wie es in Johannes 3 und Vers 20, wir haben das gelesen, geheißen hat, wer Böses tut, der hasst das Licht. Und Satan hasst die Kinder Gottes. Satan ist der Urheber, wie wir wissen, des Bösen, und er versucht, unser Licht zu stören, in irgendeiner Form zum Flackern zu bringen. Er möchte nicht, dass wir unsere Aufgabe oder unsere Verantwortung als Licht in dieser Welt erfüllen. Er möchte uns stören darin. Und wir sehen das natürlich, als Menschen sehen wir das als unangenehm, wenn die Dinge nicht so verlaufen, wie wir es uns wünschen. Wenn wir im Gebet Gott bitten, Dinge anders vielleicht zu lenken. Aber im Glauben müssen wir vertrauen, dass Gott für uns das Beste doch im Sinn hat, auch wenn manche Dinge schwer zu erklären sind. Und der Satan möchte uns auslöschen, wenn es möglich wäre. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, ein Licht zu sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Es ist immer stärker. Auch dieses kleine Streichholz, das ich vorhin erwähnt habe, kann einen ganzen Raum voll Finsternis erhellen. Natürlich, das Licht überwindet immer die Finsternis, solange es leuchtet. Es ist immer stärker. Und in Prediger 2 können wir das auch sehen. Es ist nicht so, dass ich das nur hier erwähne, sondern in Prediger können wir es sehen. Prediger 2 und in Vers 13. Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Und wer nicht an Gott glaubt, in einem Spruch, wo es auch heißt, wer nicht an Gott glaubt, ist ein Tor. Ja, diese Torheit zum Unterschied von göttlicher Weisheit, die glaubt und sicher ist, dass Gott existiert und alles geschaffen hat. Wir sollen uns von der Welt als Gottes Kinder von der Welt unterscheiden wie Tag und Nacht. Wir sollen uns unterscheiden wie Tag und Nacht. Nicht, dass wir jetzt aus dieser Welt hinausgehen sollen, nein, wir werden später noch sehen, dass Gott uns bewusst, Christus bewusst in dieser Welt ließ, damit wir ein Licht sein sollen eben. Aber wodurch sollen wir uns unterscheiden von dieser Welt? In Philipper 2 sehen wir das. Philipper 2, 15 bis 16. In Philipper 2 und 15 bis 16. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in dieser Welt. Geschwister, wenn wir sehen in dieser Welt, die Moral geht immer mehr und mehr bergab. Das würden vielleicht nicht alle Menschen so sehen. Wir sehen es aus der Sicht von Gottes Wort, aus der Bibel, wie Gott es sieht. Und da kann man sehen, dass sich die Welt rapide von den Grundsätzen der Bibel entfernt. Aber andere Menschen würden sagen, im Gegenteil, wir entwickeln uns zu einer anderen, besseren Kultur. Wir sind jetzt alle frei, wir können tun und lassen, was wir wollen. Das ist auch möglich. Geschwister, wir müssen täglich das Wort Gottes auch studieren, damit wir ständig zunehmen im Verständnis von Gottes Lebensweise. Damit wir in dieser Welt stärker und fester die Beziehung zu Gott festigen. Wir müssen die Schwierigkeiten vielleicht in dieser Welt, die werden bestimmt nicht leichter werden. Es wird immer schwieriger werden. Und vielleicht werden wir noch sehen, dass wir die Beziehung zu Gott sehr, sehr wohl brauchen und fester brauchen wie je zuvor. In Apostelgeschichte 26 und in Vers 18, wir müssen wachsen in der Lebensweise Gottes und ständig im Wort Gottes studieren. Wir können das nicht vernachlässigen und sagen, ja, wir hören ja jeden Sabbat oder jeden zweiten Sabbat die Predigt und das wird schon reichen. Ja, vielleicht ist es eben nur eine Sparflamme, ja, vielleicht reicht es. Aber verlassen wir uns nicht darauf, sondern studieren wir täglich Gottes Wort. In Apostelgeschichte 26 und in Vers 18, vielleicht fange ich in Vers 17 an, und ich will dich erretten von deinem Volk, von den Heiden, zu denen ich dich sende, und ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist, was wir in unserem Leben auch durchgemacht haben. Wir haben uns bekehrt von Satans Lebensweise zu Gottes Lebensweise. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt und durch den Glauben an mich. Wenn wir Gottes Kinder sind, und das ist ja das, was wir glauben, dann wird ein Gegensatz da sein, wie Tag und Nacht, zwischen unserer Denk- und Handlungsweise und der Gesellschaft dieser Welt. Das ist es, was uns unterscheiden muss. Nicht, dass wir uns trennen sollen von den Menschen. Ja, wir sollen denen ja ein Licht sein. Aber unser Denk- und Handlungsweise, die soll sich unterscheiden. Immer mehr und mehr. Und wir sollen unsere Denk- und Handlungsweise, wir sollen unseren inneren Menschen erneuern täglich, indem wir Gottes Wort studieren, aufnehmen in uns und so unseren neuen Menschen, unseren geistlichen Menschen immer wieder ernähren. Und wir brauchen diese Speise. Christus sagt es auch. Ich bin das Brot des Lebens. Wir müssen Christus in uns aufnehmen, täglich. Wir brauchen diese Kraft. Und vielleicht, wie ich schon sagte, wird die Zeiten noch schwieriger werden. Je mehr wir Gottes Geist in uns wirken lassen, desto heller, ja, werden wir auch Gottes Lebensweise reflektieren können, wenn wir Gottes Geist in uns wirken lassen. Und Gott wird uns immer mehr herausführen aus dieser Finsternis. Er wird uns immer mehr kräftigen und stärken in dieser Welt. Im Psalm 37, Verse 5 bis 6, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und es wird immer wieder in unserem Leben Situationen geben, wo wir im Glauben geprüft werden, wo wir stark sein müssen und wo wir unsere Wege dem Herrn befehlen und sagen, ja, befiehl dem Herrn deine Wege, und er hoffe auf ihn, dass er es wohl machen wird. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. In Vers 7, wenn wir hier dann noch lesen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Geschwister, das erfordert Glauben. Das erfordert Glauben, in verschiedenen Dingen auf Gott zu vertrauen, dass er es wohl ausrichten wird. Und er wird unsere Gerechtigkeit heraufführen. Er wird uns immer mehr und mehr geistlich auch wachsen lassen. Ja, am Mittag steht die Sonne, das Licht des Tages am höchsten. Geschwister, als Christen hat uns Jesus seine Verantwortung übertragen gegenüber unseren Mitmenschen. Jesus hatte als Licht der Welt seine Aufgabe erfüllt. Wir sehen in Johannes 17, 4 bis 6. In Johannes 17, die Verse 4 bis 6. Jetzt kommen wir eben zu dem Abschnitt, wo Christus uns seine Verantwortung übergeben hat. In Johannes 17 können wir sehen, dass Jesus Christus als das Licht der Welt seine Aufgabe erfüllt hat. Johannes 17, 4 bis 6. Hier das hohe priesterliche Gebet, wir kennen das, und er hat zu seinem Vater gebetet. In Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Denken wir mal jetzt darüber nach, wenn wir das Licht der Welt sein sollen. Jesus Christus war das Licht der Welt. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, betet hier Jesus zu seinem Vater, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus hatte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Er kam auf diese Erde natürlich, um die Menschen zu erlösen, das Opfer zu bringen. Das war aber nur eine der Aufgaben. Wir sehen auch, dass er das Evangelium vom Reich Gottes der Menschheit gebracht hatte. Er hatte eine bestimmte Aufgabe, die er erfüllt hatte, die wir unter anderen Schriftstellen sehen können. Wir können am Anfang sehen, wie er seine Predigerschaft begonnen hatte. Er hat das Evangelium vom Reich gepredigt in Galiläa zuerst. Auch wir predigen das Evangelium, auch wir sollen das weiter predigen. In Matthäus 11, 27, er hat uns den Vater offenbart. Ja, das war vorher nicht der Fall. Ja, die wussten nichts vom Vater. Er hat uns den Vater offenbart. Er hat verschiedene Dinge getan. Und hier, wenn wir hier weiterlesen, in Vers 15 bis 18, er hat seine Aufgabe perfekt erfüllt. Vers 15 bis 18 von Kapitel 17. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das hat Jesus nicht damit gemeint, dass wir jetzt uns absondern sollen von dieser Welt, von den Menschen. Das hat er nicht gemeint. Sondern, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Geschwister, ich denke und ich bete jeden Tag darum, dass Gott uns und mich natürlich auch bewahrt vor dem Bösen. Ja, es ist wichtig, dass wir diese Dinge im täglichen Gebet auch darum Gott bitten. Lesen wir weiter in Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, geistlich gesehen. Wir sind natürlich hier geboren, es ist klar. Aber wir sprechen hier von einer geistlichen Haltung, geistlichen Denk- und Handlungsweise. Und da sind wir nicht von der Welt. Da sollen wir uns unterscheiden wie Tag und Nacht von dieser Welt. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Auch Christus hatte nicht die Denk- und Handlungsweise dieser Welt angenommen. Heilige sie, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. So wie der Vater Jesus Christus gesandt hat, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen in dieser Welt, und Jesus Christus hat sie erfüllt, so sendet er auch uns in diese Welt mit einer bestimmten Aufgabe. Er sagt jetzt, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Ich war es vorher, ich war es bis jetzt, wenn ich in dieser Welt bin. Aber jetzt, ich gehe zum Vater zurück, jetzt seid ihr das Licht dieser Welt. Ihr übernehmt eine Aufgabe. Ihr führt die Aufgabe weiter, die ich begonnen habe. Können Sie diese Verantwortung verstehen, die wir haben, jeder Einzelne von uns? In Johannes 9 und in Vers 5 ist eine interessante Stelle, die es hier auch auf den Punkt bringt. In Johannes 9 und in Vers 5 sehen wir das hier. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das ist klar. Aber Jesus hat gewusst, er wird gehen und er überträgt diese Aufgabe seinen Jüngern. Ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Ihr habt jetzt die Verantwortung, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Ihr habt jetzt die Verantwortung, ein Licht in dieser Welt zu sein, durch eure Lebensweise. Das ist, was Jesus damit sagt. Solange ich in der Welt war, bin ich das Licht. Aber nun, ich gehe von dieser Welt und ihr seid das Licht der Welt. Jetzt, ihr führt das weiter, was ich begonnen habe, das Evangelium zu predigen. Und Geschwister, es geht nicht in erster Linie um unsere eigene Erlösung. Ich glaube, das ist uns, zumindest den meisten, klar von uns. Es geht nicht in erster Linie um unsere eigene Erlösung, sondern um unseren Mitmenschen heute schon Gottes Lebensweise vorzuleben, nach unseren Möglichkeiten natürlich und unseren Einflussbereich, wo wir sind. Ja, wenn wir in München wohnen, wird Gott von uns nicht verlangen, dass wir in Hamburg ein Zeichen oder ein Beispiel oder irgendetwas machen sollen. Das wird er nicht von uns verlangen. Aber in dem Einflussbereich, wo wir sind, wo wir wohnen, er hat uns ja herausgerufen aus dieser Welt und es war kein Zufall, dass er uns berufen hat. Er hat ja selbst gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und er hat genau gewusst, wo wir wohnen. Er hat genau gewusst, in welchem Einflussbereich wir sind, wo wir arbeiten oder was wir tun und welche Leute wir kennen. Und er hat uns berufen und hat gesagt, ihr sollt jetzt in diesem Umgebung ein Licht sein, eure Aufgabe zu erfüllen und natürlich mitzuhelfen, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen, das, was wir ja auch uns alle bemühen zu tun. In 2. Korinther 5 und in Vers 20, in 2. Korinther 5 und in Vers 20, ist es hier nur anders ausgedrückt. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. Vielleicht haben wir das auf diese Weise noch nicht verstanden. Wir sind jetzt das Licht der Welt an Christi statt. So könnte man es auch sagen. Wir sind Botschafter an Christi statt. Gott ermahnt durch uns. Ja, wenn wir unser Beispiel vorleben den Menschen, ja, ist es eine gewisse Ermahnung. Ja, vielleicht, auch wenn sie drüber belächeln, aber sie werden irgendwann erfahren, dass wir, die kleine Gruppe, recht gehabt haben. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Nicht der Papst ist der Stellvertreter Christi. Er meint es vielleicht, aber er ist es nicht. Aber wir sind Botschafter an Christi statt. Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, dass auch wir, auch Jesus hat die Vergebung und Reue gepredigt, auch wir sollen das tun und das tun wir auch. Wir sollen jetzt die Aufgabe weiterführen, die Jesus begonnen hat, mitzuhelfen, das Evangelium vom Reich zu predigen und gute Werke zu vollbringen. Ein Licht hört man nicht, aber man sieht es. Es ist wie unser Beispiel, das wir geben, das sieht man. Ein Licht hört man nicht, aber unser persönliches Beispiel ist es, was zählt. Lesen wir nochmals die Stelle in Matthäus 5, besonders in Vers 16. Denn dort wird es aufgeführt, wird es angemerkt, Matthäus 5 und in Vers 16, der letzten Satz, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Warum? Damit sie unser gutes Beispiel sehen, oder? Wie es hier ausgedrückt ist, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Geschwister, wir brauchen nicht irgendwelche große Dinge vollbringen, sondern Dinge, die mit der Lebensweise Gottes im Einklang zu bringen sind, ja, gebracht werden können. Wo die Leute sehen können, hier ist jemand, der lebt Gottes Lebensweise. Und er wird Gott preisen. Vielleicht nicht in dem Moment. Aber es kommt die Zeit, wo er sie preisen wird. Als meine Frau im Krankenhaus war, waren auch andere Damen dort, die ähnliches Problem hatten. Und sie konnte durch ihren Optimismus die anderen Frauen trösten und ermutigen. Und ich hatte eine Frau, Frau Schmidt hat sie geheißen, die wurde am selben Tag das zweite Mal operiert und die wurden auch am gleichen Tag dann entlassen, beide. Und ich hatte zur Frau Schmidt gesagt, weil sie doch ein bisschen Angst hatte und eben, wer hätte das nicht vor einer Operation. Und ich habe gesagt, ich werde für sie beten. Sie hat es zwar nicht gesagt, aber ihr Ausdruck war, ob das helfen wird. Und auch bei ihr ist die zweite Operation erstaunlich gut verlaufen. Und sie war sehr glücklich. Und als wir uns verabschiedet hatten, auch an dem gleichen Tag, wo meine Frau eben entlassen worden ist, die hatten sich beide, die Damen, umarmt, wie man das kennt in der Versammlung. So eng sind sie sich gekommen. Und ich hatte zu Frau Schmidt dann gesagt, weil sie froh war, es ist doch alles gut gegangen, hat sie gemeint, ne? Und ich habe gesagt, können Sie erinnern, ich habe gesagt, ich werde für Sie beten. Und diesmal hat sie aber nicht gelacht. Hat sie eben eher erstaunt, nicht erstaunt, aber eher dankbar, einen Gesichtsausdruck gemacht. Sie hat es nicht so erwähnt, wahrscheinlich, ja, es ist mir ja auch, würde ich sagen, egal, aber sie wusste, dass ich für sie an sie gedacht habe. Und vielleicht denkt sie es später dann nochmal und erinnert sich später dann nochmal dran. Aber auch hier, egal wo wir sind, können wir mit unserer Lebensweise ein Licht sein. Man braucht nicht sagen, ja, ich bin ja jetzt dort und dort oder hier und da habe ich keine Möglichkeit. Gottes Lebensweise können Sie überall leben. Das könnte mit Schwierigkeiten verbunden sein, das schon. Aber Sie können es überall leben. Und wie Christus selbst sagt, man stellt ein Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Warum sollte Gott uns unter den Scheffel stellen, damit niemand uns sehen kann? Er hat uns ja herausgerufen aus dieser Welt, damit wir ein Licht sein können. Damit wir diese Aufgabe mithelfen und weiterführen. Und es ist nicht immer leicht, in dieser Welt gute Werke zu vollbringen. Was wir vielleicht meinen, ja, wir könnten das oder das tun, ist nicht immer leicht in dieser Welt. Schauen wir Philipper 2, Vers 13 bis 15. In Philipper 2, 13 bis 15. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nicht immer nach unserem Wohlgefallen. Vielleicht denken wir hätten Dinge anders machen können oder anders tun sollen. Aber wenn wir im Glauben handeln und wandeln und Gott bitten, er soll das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben durchführen und nach seinem Wohlgefallen, dann wird er es auch machen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, das haben wir schon gelesen. Wir leben, Geschwister, heute aus der Sicht von Gottes Wort, wie ich schon erwähnte, in einer unmoralischen Gesellschaft. Und es ist nicht immer leicht oder einfach, mitten in dieser Umwelt zu leben. Aber das haben aber auch schon andere gottesfürchtige Menschen vor uns durchgemacht. Wir sind nicht die Einzigen, wo wir meinen, ja, wir leben heute in einer Welt, die ist sowas von unmoralisch, wir machen das vielleicht als Einzige durch. In 2. Petrus 2 können wir das sehen, 2. Petrus 2, die Verse 6 bis 9, ist es schon vor einigen tausend Jahren Leuten so gegangen. In 2. Petrus 2, die Verse 6 bis 9, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Ja, auch heute redet man von Sodom und Gomorra, ist auch ein Beispiel, aber es wird noch anders kommen. In Vers 7, und hat den gerechten Lot gerettet, den die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Vielleicht könnte es auch uns heute passieren, wo uns Leute allerhand antun könnten. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Ist es auch nicht heute, ich habe schon viele Leute sagen gehört, Mensch, das Ganze, was da abläuft, das tut einem direkt weh, wenn man das sieht, oder man kann das gar nicht mehr hören. Ja, aber das ist nicht nur heute so gewesen, das war auch vor 3000 Jahren so, bei Lot. Wir sind nicht die Einzigen, die das durchmachen. Aber vielleicht ist gerade das der Sinn und Zweck, den Gott haben möchte, dass wir in dieser Welt ein Licht sind, die Lebensweise Gottes vorleben, und Gott hat Vertrauen in uns, dass wir das tun können. Er glaubt an uns, dass wir in diesen schwierigen Zeiten seine Lebensweise leben können. Gott vertraut auf uns, er hat uns berufen und er hat uns auch mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft ausgestattet, dass wir das tun können. Und Gott hilft uns in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Gott hat versprochen, bei uns zu sein, alle Tage bis an der Weltende. In Matthäus 28,20 können wir das sehen. Geht hin, predigt das Evangelium, wie es in Vers 19 steht. Und dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch heute ist er bei uns und hilft uns. Unsere Aufgabe und Schwierigkeiten, die wir manchmal als Menschen unüberwindlich sehen, meistern zu können. Petrus hatte eine interessante Frage an ihm. Ja, was ist, wir haben alles aufgegeben, was ist der Lohn dafür? Ja, nicht sicher denkt man natürlich an unser ewiges Leben in erster Linie. Aber schauen wir in Markus 10. In Markus 10, ich finde eine sehr ermutigende Schriftstelle, auch für uns heute schon. Denn manchmal sagt man, ja, das ist, wenn ich gestorben bin, auferstanden, ja, dann weiß ich, was da alles ist. Aber sehen wir uns hier diese Schriftstelle an. In Markus 10, 28 bis 30. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Müttern und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt des ewigen Leben. Das war extra. In der zukünftigen Welt des ewigen Leben. Aber heute, jetzt, ist es auch ein Versprechen. Er verlässt uns nicht. Vers 31, viele aber werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten und so weiter. Geschwister, wenn wir das zusammenfassen, das Licht soll auch eine Führung darstellen, eine Lampe. Wenn eine Lampe zeigt uns den Weg, ja, wenn wir in der Finsternis eine Lampe brauchen, dass wir den Weg besser sehen. Und wenn wir das Licht in dieser Welt sein sollen, auch für die Menschen, dass sie den Weg Gottes besser erkennen können, auch wenn wir heute nicht viele Menschen erreichen, es ist vielleicht eben die Absicht und der Plan Gottes, dass wir heute nicht viel erreichen. Jesus hat ja auch gesagt, meine Gemeinde wird klein sein, wird eine kleine Gemeinde sein. Aber später werden sich diese Menschen, mit denen wir zusammen sind, heute schon auch nachher erinnern. Sie werden sich erinnern. Ein Licht kann auch eine Warnung sein. Eine Warnung vor dem, was kommt. Ja, ein Leuchtturm zum Beispiel warnt die Schiffe, dass es hier nicht mehr weitergeht. Ja, da fällt mir eine Geschichte ein. War in einem Nebel, war ein riesiges Kriegsschiff unterwegs, ja, mit allen, ja, ziemlich stark. Und auf einmal sagt der was aussieht und, ja, da ist ein Licht vor mir, da ist ein Licht vor uns, ja. Irgendwie, entweder weicht der aus oder wir aus, sonst gibt's einen Zusammenstoß. Der Kapitän sagte, wir sind das Kriegsschiff, der muss weichen von uns, der soll abdrehen. Und der hat den gefunkt und gesagt, ja, wir sind auf dem Kurs, du musst ausweichen, sonst wir sind ein Kriegsschiff. Und er sagt, nein, ihr müsst ausweichen, ihr seid auf Kollisionskurs. Und so ging es eine Weile hin und her, bis das Kriegsschiff funkte, entweder du weichst es aus oder und er sagte, ich kann nicht, ich bin der Leuchtturm. Ja, und wenn das Kriegsschiff weiterfährt, wäre es auch aus gewesen. Nur ein Beispiel. Es ist eine Warnung und auch wir sprechen in gewisser Hinsicht auch eine Warnung aus durch das Evangelium. Wenn sich die Menschheit nicht ändert, wird es zu einer Katastrophe kommen, wird es zu einer großen Trübsal kommen. Und das Licht symbolisiert Gottes Lebensweise. Das ist, was wir repräsentieren sollen in dieser Welt. Finsternis symbolisiert Satan und seine Lebensweise. Licht und Finsternis sind Gegensätze. Es sind Gegensätze. In 2. Korinther 6 und in Vers 14 als letzte Stelle können wir sehen, es sind Gegensätze. In 2. Korinther 6. Wir können nicht auf beiden Seiten sein. Es geht nicht. Wir müssen uns entscheiden für eine Seite. Entweder für den Tag oder für die Nacht. Für Licht oder Finsternis. In 2. Korinther 6 und in Vers 14. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Die Antwort ist keine. Es hat keine Gemeinschaft. Wir können nicht die Denkweise Gottes annehmen und gleichzeitig auch die Denkweise dieser Welt beziehungsweise Satans Denkweise. Es geht nicht. Wir können nicht auf beiden Seiten hinken. Das geht nicht. Es geht, wir müssen uns auf eines entscheiden und das eben konsequent. Und vielleicht wird das in Zukunft immer mehr und mehr erfordert werden von uns, wie wichtig es ist, diesen Lebensweg zu gehen konsequent und die Beziehung zu unserem Schöpfer und zu Jesus Christus aufrechtzuerhalten, dass wir immer bewusst denken und auch im Gebet daran denken, dass wir Christus in uns leben lassen, damit wir sein Licht reflektieren können in diesem Leben. Denn wir können nicht unser eigenes Licht reflektieren. Wir haben kein Licht von uns selber. Was wir reflektieren, ist Gottes Lebensweise durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten und tun, was vor Gott recht ist, dann wird unsere Denk- und Handlungsweise so verschieden sein von dieser Welt wie Tag und Nacht. Es wird verschieden sein. Und es wird immer mehr und mehr verschieden werden. In unserem jetzigen Zeitalter existiert das Gute und das Böse nebeneinander. Wie Tag und Nacht. Nach Abschluss des göttlichen Heilsplanes für die Menschheit wird es im Reich Gottes nichts Böses mehr geben. Satan wird gebunden sein, wie wir wissen. Dann wird es im neuen Jerusalem keine Nacht mehr geben. Es wird nur mehr Licht geben später. Aber in dieser jetzigen Zeit, und das muss uns bewusst sein, lebt das Gute und das Böse nebeneinander. Und wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Christus sagt, ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Ihr führt fort, was ich begonnen habe. Bis ans Ende dieser Welt. Geschwister, lassen wir nicht zu, dass die Sorgen dieser Welt uns davon abhalten, ein Licht in dieser Welt zu sein. Eine Lampe braucht Öl, um zu leuchten. Wir brauchen das geistliche Öl, um in dieser Welt ein Licht zu sein. Das Öl wurde täglich aufgefüllt in der Stiftshütte. Es wurde täglich in der Stiftshütte aufgefüllt. Und auch wir müssen täglich bitten um den Heiligen Geist, um ein Licht in dieser Welt zu sein.